Schön, dass ihr mit dabei seid. Der Mobilfunkmarkt ist ständig in Bewegung und irgendwie hat man so das Gefühl, dass man trotzdem lange nichts gehört hat. Läuft also? Fragezeichen. Neue Technologien wie 5G, über natürlich auch KI versprechen ungeahnte Möglichkeiten. Aber es gibt klar wie immer auch Herausforderungen.
Ja, es stimmt. Aber 5G ist da, die Netze stehen bereit. Aber wer nutzt sie eigentlich? Sind wir bereit für den nächsten Schritt in die digitale Zukunft? Unser heutiger Gast wird dazu einiges sagen können.
Tja, in dieser Folge sprechen wir auch darüber, ob wir bald schon mit 6G rechnen können. Ja, ihr habt richtig gehört, 6G, der ein oder andere wird jetzt sagen, naja, ich habe noch nicht mal 5G. Manche wären auch froh, wenn sie 4G hätten wahrscheinlich.
Ja, und natürlich darf auch der Blick auf den Netzausbau in Deutschland nicht fehlen. Immer noch dauert es 1,5 Jahre, bis ein neuer Mobilfunkmast steht. Also Bürokratie ist ein großes Thema. Wie gut sind wir im europäischen Vergleich aufgestellt und wo liegen die größten Hürden beim Ausbau der digitalen Infrastruktur?
Ja, außerdem wollen wir erfahren, wie Telekommunikationsunternehmen KI einsetzen, um Prozesse zu optimieren, aber vor allem auch, und das ist besonders spannend, Betrug zu bekämpfen. Da passiert schon eine Menge. Da kann man auch Daisy nennen, die KI-Oma. Vielleicht habt ihr schon mal von ihr gehört.
Dann viel Spaß jetzt mit dem Interview und denkt dran, uns zu abonnieren und auch zu bewerten. Das hilft uns sehr.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Was war Ihr erstes Handy?
Das war in der Tat ein Siemens-Handy, das es heute leider nicht mehr gibt.
Welche App nutzen Sie am meisten?
Teams.
Und welche technologische Superkraft hätten Sie gerne?
Alle Endgeräte und Handys immer in einer Sekunde aufladen zu können.
Sehr gut.
Kommt schon ungefähr.
Wer ist aus Ihrer Sicht gerade der wichtigste Tech-Denker oder die wichtigste Tech-Denkerin?
Ich glaube, es sind die Communities, die uns nach vorne bringen. Also ich glaube nicht an den oder die eine, die die Welt technologisch nach vorne bringt. Was wir oft sehen ist, der eine hat eine Idee, der andere springt drauf. Und so sind ja letztendlich auch die großen Standards, wie zum Beispiel Mobilfunk entstanden, die Welt wirklich verändert haben. Sondern es waren letztendlich Communities, die zusammengearbeitet haben. Jetzt sagt man heute Think Tanks oder wie auch immer man das bezeichnen mag. Aber ich denke eher an die Power von Communities.
Mhm. Und woran denken Sie als erstes beim Wort Digitalisierung?
Wir haben noch viel zu tun.
Das ist doch eine sehr gute Überleitung, die sowohl für Deutschland gilt, aber wer weiß, vielleicht auch für Telefonica. Und damit herzlich willkommen. Schön, dass Sie mit dabei sind, Markus Haas.
Hallo.
Ich stelle Sie noch mal kurz vor. Das ist eine gute Tradition bei uns. Und wir müssen heute bei unserer Wortwahl ausfassen, denn Sie sind Jurist. Also Jura studiert, erstes und zweites Staatsexamen gemacht und anschließend tatsächlich auch mal als Rechtsanwalt gearbeitet mit Fokus auf Telekommunikationsrecht und Regulierung und überraschenderweise dann damit auch eingestiegen bei Telefonica in diesem Bereich. 1998 war das, wenn ich mich recht gesehen habe, dann aber auch schon recht schnell Mitglied der Geschäftsleitung geworden etc. Da verschiedene Positionen gehabt, Chief Operating Officer, aber eben vor allem seit Januar 2017 Vorstandsvorsitzender von Telefonica Deutschland.
Meine erste Frage wäre, haben Sie schon mal mit Daisy telefoniert?
Mit ihr telefoniert noch nicht, aber ich kenne das Phänomen mit Trickbetrügern und entsprechenden Anrufen. Aber selber mit Daisy habe ich noch nicht telefoniert.
Wir müssen, glaube ich, einmal allen erklären, wer oder was ist Daisy überhaupt? Ist durch die Medien gegangen. Daisy ist eine nett aussehende Oma, aber ist nicht ganz echt, ne?
Genau. Unsere Kollegen auf der Insel haben eine sehr gute Idee gehabt, wie man sozusagen in der Breite Aufmerksamkeit auf Trickbetrüger auch am Telefon bekommt und haben sozusagen über KI eine sehr ermüdende Daisy geschaffen, die Trickbetrügern beim Anruf und dem Wunsch nach Geldüberweisung oder anderen Dingen letztendlich an den Rand des Wahnsinns bringt, mit ihrer Geduld, ihren stoischen Antworten und letztendlich hiermit eine ganz tolle Aufmerksamkeit auch für die Menschen geschaffen haben, die oft Opfer oder letztendlich Zielgruppe von Trickbetrügern sind.
Kommt die auch nach Deutschland?
Haben wir im Moment nicht geplant, aber ich glaube, der Hype hat gezeigt, da ist ein Bedarf. Ich denke da mal drüber nach.
Ja, ich denke, das sind manchmal diese außergewöhnlichen Ideen. Ja, man dachte ja immer, man wird dem irgendwann Herr, man kann die verfolgen und dann anklagen und so weiter. Aber vielleicht sind es dann doch manchmal die Ideen hintenrum durch die Brust und ganz anders, oder?
Absolut. Also ich glaube, um insbesondere auch, egal in welcher Gruppe der Gesellschaft man unterwegs ist, wir sehen natürlich schon, dass insbesondere älteren Menschen durch ihre Gutgläubigkeit und letztendlich auch durch Nichtwissen, was technisch möglich ist, eben oft Opfer von solchen Angriffen sind und sie auf eine amüsante, humorvolle Art letztendlich darauf aufmerksam zu machen, wo Gefahren drohen. Das sind, glaube ich, genau die richtigen Ideen.
Jetzt ist, wir sprechen mit Ihnen als Telefonica-CEO und es ist eigentlich in diesem Jahr ein Jubiläum, kann man sagen. Ne? 10 Jahre nach der Fusion mit E-Plus, also O2 Telefonica mit E-Plus. Man kommt da ja manchmal durcheinander mit diesen ganzen Namen, wenn man sich nicht regelmäßig mit den ganzen Playern beschäftigt. Was ist so Ihre Bilanz nach den 10 Jahren? So alle Ziele erreicht, die man so wollte?
Also uns, glaube ich, da hat Dreiklang geklungen. Einerseits haben die Verbraucher wirklich davon profitiert, dass wir hervorragende Netze jetzt in Deutschland haben. Die Mobilfunknetze in Deutschland sind inzwischen auf Nummer 3 in Europa. Und ich glaube, Nummer 1 können wir auch zeitnah schaffen. Die Preise sind gesunken und wir haben letztendlich auch ein sehr leistungsfähiges Unternehmen gebaut. Wir sind 5-mal profitabler in der Zeit geworden, haben unseren Free Cashflow weiterhin gesteigert. Also insofern, ich glaube, alle Ziele, die wir uns gesetzt haben, hervorragende Netze, Vorteile für Verbraucher und auch leistungsfähiger zu werden, haben wir geschafft. Mhm. Insofern, glaube ich, einer der wenigen Zusammenschlüsse zwischen Unternehmen, wo man wirklich sagen kann, dass man nach 10 Jahren eigentlich wirklich am besten aufgestellt ist und auch die Kollegen und Kolleginnen mitgenommen haben. Also wir haben auch ein starkes Team gebaut über alle Standorte in Deutschland. Also insofern, das war ein richtiger Kraftakt. Da ist von Anfang an auch nicht alles gut gelaufen. Mhm. Haben wir auch mal Fehler gemacht oder mussten Dinge umstellen. Aber nach 10 Jahren muss ich echt sagen, das hat uns in eine ganz andere Liga gebracht.
Sie haben gerade gesagt, auch Nummer 1 ist da denkbar. Also Sie meinen, Sie ziehen an der Telekom vorbei? Wann? Oder?
Genau, das wäre auch schön. Sie haben ja gerade die Netze gesehen. Wir haben ordentlich zugelegt. Also ja. Wir sind wirklich auf der Überholspur, was den Ausbau von Netzen angeht. Aber die deutschen Infrastrukturen in Summe. Ich meine, wir haben in Deutschland die stärksten Ausbauverpflichtungen. Wir haben 100 Mbit auf 99% der Bevölkerung. Das hat kein anderes EU-Land. Und wir sind, wie gesagt, nicht weit weg, dass wir mit 5G-Netzen die Nummer 1 auch werden. Es gibt auch kleinere Länder, die haben noch ein bisschen, die sind noch vor uns. Aber bei den Flächenländern ist Deutschland eh schon vorne. Mhm. Und auch was die kleineren Länder in der EU angeht, wenn wir es, denke ich, schaffen, das war in den kommenden Jahren wirklich Europameister werden.
Ich habe es jetzt richtig verstanden. Sie meinten insgesamt Deutschland gegenüber den anderen Ländern sozusagen.
Deswegen habe ich nochmal
nachgefragt. Völlig richtig.
Ja. Trotz alledem habe ich immer noch, ist das eine gefühlte Wahrheit, wie so oft mit Statistiken, man hat schon der Meinung, es gab noch echt viele Löcher und so. Also vor allen Dingen, Sie kennen das ja, wenn man mit dem Zug fährt, ist das manchmal anstrengend. Aber das liegt manchmal ja auch an den Zügen, haben wir gelernt. Die Scheiben sind ja beschichtet und die Bahn arbeitet jetzt dran, das sukzessive zu verbessern. Wird sich dann was verbessern oder hängt es dann doch teilweise noch am, ja, das 5G-Netz ist ja teilweise immer noch ein simuliertes 5G-Netz, also noch nicht echtes 5G überall, oder?
Also wir haben überall echtes 5G ausgebaut. Zu Ihrer Frage, also auch insbesondere, also die Verkehrswege, also jetzt Autobahnen, Bundesstraßen, Kreisstraßen, da sind wir sehr gut nach vorne gekommen. Wir haben immer noch die Herausforderung, dass 4% der Fläche in Deutschland Naturschutzgebiete sind und in diesen Gebieten ist es fast unmöglich, Standorte zu bauen. Da wollte die Ampel noch ein Gesetz in den letzten Tagen jetzt auf den Weg bringen, dass wir auch in Naturschutzgebieten bauen können, Mobilfunkstandorte schnell privilegiert bauen können, genauso wie Windräder. Mhm. Das kommt jetzt vermutlich nicht mehr. Ich hoffe natürlich, dass eine Nachfolgeregierung das übernimmt, weil klar, 4% Fläche ist schon noch eine Menge. Und jede Kreisstraße, jede Bahnstrecke führt letztendlich doch noch irgendwo durch ein Naturschutzgebiet. Aber wir sind wirklich gut vorangekommen. Also auch wenn Sie sich angucken, die Verbesserungen in Zügen auf den wesentlichen Bahnstrecken sind größer. Wir haben viele Tunnel in Deutschland, da müssen wir noch ran. Das dauert auch immer ein bisschen länger, weil da müssen die Verkehre umgeleitet werden. Da müssen wir ganz eng mit der Bahn zusammenarbeiten. Da brauchen wir teilweise, um einen Tunnel zu versorgen, noch immer mehr als 2 Jahre. Mhm. Bis dann letztendlich alles, und das ist eigentlich nur Planung, die Arbeit an sich sind 2 Tage, um so einen Tunnel mit Mobilfunk zu versorgen. Es gibt noch ein paar Themen. Aber rundum, wenn sich die Performance anschauen, sind wir wirklich ganz vorne. Wir sind vor Frankreich, vor Italien, vor Spanien, also vor allen großen Flächenländern. Es ist immer gut, kritisch zu sein und man kann immer besser werden. Aber wie gesagt, wir sind ganz nah dran, Europameister zu werden.
Ich kann eine Story erzählen, wenn ich manchmal auf Usedom war oder bin. Da sitzt man am Strand und hat dann ein polnisches Netz und weiß, wenn ich jetzt 100 Meter rausschwimme mit meinem Handy, habe ich dann ein deutsches Netz. Also man kann es ja auf der Karte dann sehen.
Auf 100 Meter
rausschwimmen. Das sind manchmal so witzige Situationen, wo man denkt, ach, kann denn das möglich sein? Also warum ist es gerade, man kennt ja diese Stories, Urlauber, Italien am Strand, da habe ich bestes Netz. Und bei uns in einigen Regionen, also ich kenne es von Usedom und anderen Ostseeregionen, manchmal schwierig ist. Warum ist das so kompliziert, gerade die Flächen dann, diese nicht so besiedelten Flächen dann zu abzudecken?
Also ich war dieses Jahr auch an der Ostsee im Urlaub und hatte eigentlich in gesamt Mecklenburg-Vorpommern wirklich hervorragendes Netz, wenn ich das so sagen darf, auch auf Rügen. Aber abgesehen davon.
Du schwimmst halt falsch, Andreas.
was wir natürlich sehen in grenznahen Regionen, dass die Kollegen, um auch mehr Verkehr in ihr Netz zu bekommen, einfach stärker senden. Und wir in Deutschland sind ja sehr, sehr, wir unterschreiten ja die Grenzwerte deutlich. Und das führt oft zu dem Phänomen, dass sie aus Österreich nach Deutschland einreisen oder aus von Polen nach Deutschland einreisen, dann noch letztendlich sehr lange auf dem polnischen Netz sind. Ach so, da freut sich der polnische Netzbetreiber, weil das bares Geld ist. Aber die Grenzabschnitte, und Deutschland hat eben leider die meisten Grenzen in Europa, und 9 sind's. Und insofern haben wir da natürlich auch eine große Herausforderung. Aber wie gesagt, die individuellen Erlebnisse, die verstehen wir auch. Die spiegeln uns natürlich auch unsere Kunden wieder, wo wir besser werden müssen. Aber wenn man sich die Fakten anguckt, was passiert ist, können wir, glaube ich, wirklich sagen, wir haben einen Riesenschritt nach vorne gemacht in den letzten 4 Jahren.
Da habe ich noch mal eine Verständnisfrage zu diesen Fakten. Sie sprachen ja gerade von diesen 4%. Und ich hatte jetzt heute auch nochmal geschaut und dann, ja, LTE ist so bei um die 97%, ne, insgesamt Abdeckung. Aber das gilt ja für alle drei, ne, Netzbetreiber. Aber heißt das, dass ich dann, wenn ich jetzt bei Ihnen Kunde bin und dann bin ich in einer Ecke, wo Sie nicht ausgebaut sind, habe ich dann trotzdem Empfang? Lande ich dann automatisch im Netz der Telekom oder habe ich dann mein persönliches Funkloch gefunden?
Also wir teilen uns inzwischen fast alle ländlichen Standorte.
Weil das war mal
das heißt,
anders, ne?
In der Vergangenheit sind da auch oft auch Standorte im Wettbewerb gebaut worden. Aber glauben Sie es mir, keiner dieser Standorte rechnet sich wirtschaftlich. Und insofern ist das auch kein Entscheidungskriterium für Kunden letztendlich. Wichtig ist, wir wollen die Flächenabdeckung, die geben wir als nächstes an. Also im ersten ist ja die Bevölkerungsabdeckung als Ziel erreicht. Und im nächsten Schritt geben wir die Flächenabdeckung an. Das ist ja auch Teil der Auflagen, die die Bundesnetzagentur uns im Gegenzug für eine Frequenzverlängerung bis 2028 aufgeschrieben hat. Und das ist dann wirklich nochmal ein Quantensprung. Das sind dann diese letzten Prozent, die Sie angesprochen haben. Und die werden inzwischen eigentlich gemeinsam aufgebaut, was sich eigentlich keiner leisten kann. 3 Masten in einem, erstens wollen wir auch, wir bauen im Naturschutzgebiet wirklich nur die Standorte, die notwendig sind, weil das für uns auch die teuersten Standorte sind. Dort gibt es keine Infrastruktur, da muss ich Strom hinlegen, da muss ich eine Glasfaser hinlegen, da muss ich sozusagen auch viel Basisinfrastruktur verlegen, damit der Standort funken kann. Also insofern glauben wir hier auch, dass wir den Weg der gemeinsamen Netznutzung von passiver Infrastruktur, sprich Türme, nutzen, um letztendlich die komplette Flächenabdeckung zu erreichen.
Jetzt hier ist gerade 3. Was ist eigentlich mit dem 4. passiert?
Der 4. baut eher in Städten, habe ich verstanden.
Okay. Jetzt müssen wir den dann mal fragen.
Ja, wir haben ja eigentlich 4, die mitgeboten haben. Und ja, kann man sich natürlich fragen, wie viele Antennen hat der 4.
Entschuldigung, ja, den habe ich jetzt ein bisschen unterschlagen. Aber das
Nein,
ist ja
das war jetzt kein Problem. Ich habe mich gerade selber wirklich gefragt, was war mit United, also mit 1 und 1.
1 und 1 ist gemeint. Aber die kommen dann eben noch.
Später.
Später, genau. Wir sind ein Tech-Podcast, das heißt, man kommt natürlich auch nicht um das Thema künstliche Intelligenz herum. Und ich hatte mich da neulich mal ein bisschen mit beschäftigt, was ja Telefonica so macht. Und es sind eine Menge Anwendungen, um die 50, wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe. Womit arbeiten Sie denn so jeden Tag, wenn es um KI geht?
Also klar, wir nutzen intern die Standard-Tools erstmal, also Dinge vereinfachen, Summaries erstellen, teilweise noch spielerisch, teilweise auch schon im Live-Betrieb. Aber wo wir wirklich jetzt auch Euros sehen, die wir einsparen können, ist letztendlich im Bereich der Network Maintenance und Predictive Maintenance, also dass wir wirklich im Netz sehen, wo entsteht sehr zeitnah ein Netzausfall, wo muss ich ein Ersatzteil verbauen, wo habe ich eine Schwäche im Netz und was kann ich daraus lernen. Also insbesondere in diesem ganzen und das ist, wir haben 28.000 Standorte in Deutschland, können Sie sich vorstellen, dass da natürlich viel kaputt gehen kann, viel gewartet werden muss. Dann ein anderer Bereich ist auch im Bereich Fraud. Also wir machen ja rund über fast 1,3 Milliarden Euro Umsatz allein nur mit Endgeräten, also mit Handys. Und wir sehen schon, wenn wir vor Versand der Handys nochmal KI drüber laufen lassen, ist diese Adresse wirklich plausibel? Kann das sein, dass der Kunde wirklich schon wieder ein Handy bestellt hat? Und da fischen wir nochmal ganz viele Betrugsfälle raus. Also wo Identitäten genutzt werden, wo sich Endgeräte dann Betrüger zuschicken lassen und derjenige, der ein Handy oder Kunde ist, hat gar nie ein Handy bestellt. Und das sind Summen, wenn sie das aufaddieren, das sind leicht zweistellige Millionenbeträge bei der Preise von hochwertigen Smartphones. Also da sehen wir ganz, ganz super Anwendungsfälle und natürlich auch zu verstehen, was ist für unsere Kunden interessant? Also was ist das nächste Produkt, was aufgrund der Daten, die wir von den Kunden haben, für sie im nächsten Schritt, wenn sie sich bei uns melden, interessant sein kann? Ist für sie eine Glasfaser interessant? Welche Geschwindigkeiten? Also wir haben so viele Datenpunkte im Unternehmen und wir fangen da auch erst an. Also natürlich haben wir auch ein Team zusammengestellt. Vielleicht haben wir ein bisschen Startvorteil, weil wir schon immer sehr datenaffin waren als Unternehmen und natürlich schon immer digital gearbeitet haben. Aber die Anwendungsfälle sind groß und also insbesondere im Bereich Wartung und Betrugsbekämpfung haben wir bisher auch die größten Einsparpotenziale erzielt.
Wir haben die früheren Jahre in Sachen Mobilfunk gerne über Edge Computing gesprochen. Im Bereich autonomes Fahren war ein großes Thema, ist noch kein Thema geworden wieder. Aber jetzt könnte ich mir gut vorstellen, dass das bei KI auch ein großes Thema wird. Wenn dann noch, ist es nicht so, aber Siri und Co. dann auch intelligent werden, dann braucht man ja viel Rechenkapazität und das so nah wie möglich am Handy vielleicht. Also spielt Edge Computing dann auch bei KI eine Rolle, dass sie das anbieten werden?
Auch, also zwei Stoßrichtungen. Wir sehen einerseits eine Renaissance der Hybrid-Chips. Mhm. Also das heißt, dass das Endgerät, also im konkreten Beispiel das Handy, auch wieder mehr Rechenleistung übernimmt, weil ich gar nicht so viel transportieren kann. Und das andere ist, ich muss mehr Rechenleistung an die Kunden ranbringen. Deshalb sehen wir auch gerade, dass alle großen Rechenzentrumsbetreiber eher dezentrale Strukturen wieder aufbauen. Da sind wir noch nicht im Edge-Computing-Bereich, also dass wir an jeder Mobilfunkantenne letztendlich einen Rechner haben, der Rechenleistungen vollbringt. Aber es wird dezentraler werden, weil ich habe natürlich je nach Anwendungsfall und wie komplex oder wie anspruchsvoll die KI-Dienstleistungen sind, die ich nutzen möchte, einfach einen höheren Bedarf. Also ich werde beides brauchen. Sowohl auf dem Endgerät muss ich wieder mehr. Wir hatten ja mal einen Trend in der andere Richtung, dass ich sozusagen nur noch einen Screen mit mir rumtrage und die gesamte Rechenleistung im Netz stattfindet. Aber ich werde beides brauchen. Also ich brauche Hybridchips in den Endgeräten und ich muss die Rechenleistung auch über Edge Computing oder vergleichbare Datenbankstrukturen näher an den Kunden bringen.
Mhm. Baut dann, nehmen wir mal Telefonica jetzt oder Sie, selbst dann auch Rechenkapazitäten auf oder buchen Sie die zu? Also würdest du auch dahin gehen, dass dann die Betreiber dann auch selbst Rechenleistung vorhalten, das heißt ja Rechenzentren bauen und investieren?
Das machen wir teilweise an unseren Kernstandorten. Wir haben ja bei 28.000 Mobilfunkantennen, können Sie sich vorstellen, dass wir auch viele Aggregatorstandorte haben. Und an diesen Standorten bieten wir auch Rechenkapazitäten an. Aber wir kaufen natürlich auch cloudbasiert jetzt für unsere eigenen Anwendungen. Mhm. Also damit unser Laden auf gut Deutsch läuft, kaufen wir natürlich auch Rechenkapazitäten und Cloud-Kapazitäten bei den großen Hyperscalern zu.
Mhm. Welche Rolle spielt da die Nachhaltigkeit? Ist ja auch immer wieder ein großes Thema. Sie wollen bis 2025 so die eigenen Emissionen neutralisiert haben und bis 2040 auch netto null unterwegs sein, was jetzt die komplette Kette, die Wertschöpfungskette angeht. Wenn man aber an KI denkt und an Rechenzentren und so, das zieht natürlich alles Unmengen an Energie, macht die Sache wahrscheinlich nicht einfacher oder hilft die KI vielleicht auch und neutralisiert sich selber wieder, man weiß es nicht so genau. Aber ist ja, die Aufgabe wird ja nicht einfacher, ne?
Klar, die Bilanz ist, glaube ich, 1:6. Also klar verursacht Digitalisierung und insbesondere auch KI-Emissionen. Aber was ich eigentlich einsparen kann, wenn ich sie richtig einsetze, habe ich eigentlich immer noch eine positive Bilanz von 5/6. Also insofern, glaube ich, müssen wir da offen mit umgehen und darf das auch nicht ignorieren. Für unser Netz konkret beziehen direkt Strom von Antennen aus der Ostsee, die einen Großteil oder fast den gesamten Strombedarf unserer Mobilfunkantennen, ist auch der größte Verursacher in unserem Netz, neutralisiert sozusagen. Hm. Bei Scope 3, was Sie angesprochen haben, da haben wir auch noch einen Weg vor uns. Ich glaube, wir alle, also um so sozusagen auch die vor- und nachgelagerten Emissionen, die in der Wertschöpfungskette entstehen, von unseren Lieferanten, aber insbesondere auch von unseren im Vertrieb, dass wir die richtig erfassen können.
Mhm. Ich würde noch ein bisschen auf technologischen Wettbewerb mal im weitesten Sinne kommen. Ich glaube, heute, wo wir aufzeichnen, kam, glaube ich, die Nachricht, dass drei große Anbieter in Europa sich zusammenschließen in Sachen Satelliten. Telefonieren. Starlink ist ja Elon Musk groß im Geschäft. Jeff Bezos will ja auch noch eigentlich dazu stoßen mit tausenden Satelliten. Ist das eine Gefahr für die herkömmlichen Telekommunikationsanbieter Zukunft?
Also ich glaube, es gibt Regionen in der Welt, da ist das eine sehr, sehr gute komplementäre Technologie. Und ich rede jetzt über die mobile Anwendung. Hm. Also wenn Sie wirklich eine mobile Leistungsfähigkeit gewohnt sind. Und wir haben ja auch gerade darüber gesprochen, dass sie eigentlich mehr Rechenkapazität und mehr Leistung näher an das Endgerät und an den Kunden ranbringen müssen. Also ich glaube, in dicht besiedelten Gebieten oder in urbanen Gebieten wie Deutschland sehen wir das eher als komplementäre Technik, wenn es jetzt darum geht, SMS zu verschicken oder letztendlich, wenn es keine Glasfaser gibt für ein Festnetzersatzprodukt, was auch sehr teuer ist, darf man an der Stelle auch nicht vergessen. Aber jetzt wir haben in Deutschland Mobilfunk-APO oder der Kunde ist in Deutschland im Moment bereit, im Monat durchschnittlich über alle Kunden weniger als rund 12 Euro zu bezahlen und kann damit sozusagen seinen gesamten Datenverkehr nutzen, werden sie niemals in der Lage sein, die Kapazitäten und das, was wir auch gewohnt sind an Latenz, also an Geschwindigkeit, aber auch Reaktionsgeschwindigkeit auf dem Endgerät über Satellit zu erreichen. Klar, aber es fließt viel Geld in die Satellitenforschung. Deshalb beobachten wir das auch immer genau, was sich da tut, wie sich das weiterentwickelt. Aber Status quo heute sieht man natürlich auch dadurch, dass die Unternehmen sich zusammenschließen, dass keiner von denen im Moment Skalen hat, dass keiner von denen im Moment Geld verdient und es als Festnetzersatzprodukt in sehr entlegenen Gebieten und auch auf hoher See, also wenn ich jetzt Lieferketten zum Beispiel komplett abbilden will, kooperieren wir auch mit Satellitenanbietern, also jetzt Containerlösungen auf hoher See und solche Dinge. Da ist das eine sehr, sehr sinnvolle und wichtige Ergänzung für den Alltagsgebrauch, so wie wir heute unser Smartphone nutzen, eher nicht.
Sie haben gerade gesagt, dass der deutsche Verbraucher bereit ist, 12 Euro im Monat zu bezahlen im Schnitt. Das ist ja echt wenig geworden dann, ne? Weil vor einigen Jahren galt ja Deutschland auch noch als sehr hochpreisiges Land im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, was so die monatlichen Kosten für Mobilfunk betrifft. Wie günstig kann es denn noch für Sie werden, dass es nicht zu sehr wehtut?
Also sagen wir mal so, ich glaube, das Bewusstsein, dass eine gute Infrastruktur auch seinen Preis oder seinen Wert haben sollte oder haben muss, haben wir, glaube ich, alle während Corona gesehen, wo wir einfach sehr, sehr stark von digitalen Infrastrukturen abhängig waren. Hm. Die Last in den Netzen ist seitdem auch nicht zurückgegangen, die ist weiter angestiegen. Also es wird noch mehr digital genutzt, es wird auch noch mehr mobil gearbeitet an vielen Stellen und Ecken und Enden. Und ich glaube, wir haben ein sehr, sehr gutes Wettbewerbsumfeld in Deutschland. Auch unser Merger mit E-Plus hat ja dazu beigetragen, dass es eigentlich mehr Angebote gibt statt weniger. Klar, wenn Sie jetzt in die USA schauen, wo der Durchschnittsumsatz pro Kunde bei über 50 US-Dollar liegt, ist da natürlich schon ein großes Gefälle. Ich glaube, dass der Staat an vielen anderen Stellen etwas tun kann, wenn Frequenzen nicht mehr versteigert, sondern verlängert werden. Dann können wir mehr in die Netze investieren und müssen auch nicht die Preise erhöhen, sondern im Gegenteil können weiterhin kostengünstig Mobilfunk in Deutschland produzieren. Und ich glaube, der Staat hat viele Stellhebel, uns zu helfen, um letztendlich auch für jeden Mobilfunk erschwinglich zu machen. Weil klar ist, Mobilfunk ist Daseinsvorsorge. Jeder muss heute am digitalen Leben teilhaben können. Insofern ist es auch wichtig, dass es Angebote von 4 bis 40 Euro gibt im Markt, wo jeder sich in Kombination Preis, Leistung, Service und Endgerät was aussuchen kann.
Oder von 0. 0 ist ja auch gerade. GMX ist doch mit 0
Euro.
Unter
anderem gibt es noch andere Anbieter.
Sollte es ein Grundrecht auf digitales Leben geben? Ja, wahrscheinlich. Irgendwann wird es das mal geben. Aber ehrlich gesagt, ich erinnere mich ja stark, wir haben ja hier auch große Action gemacht in Sachen 5G mit tollen Übungen hier mit Robotern und was nicht alles, die live gesteuert. Das war ein Riesenthema und die Abdeckung immer wieder. Und jetzt reden wir ernsthaft schon wieder über 6G. Muss das sein?
Also ich glaube, es ist gut zu verstehen, was technisch geht. Und im Moment sind wir da auch noch in der proprietären Phase, was 6G angeht. Also wie viele Frequenzen kann ich letztendlich zusammenbündeln, um noch mehr Leistung, noch mehr Kapazität möglich zu machen? Die 5G-Netze sind da. Ich sage immer, unsere 5G-Netze stehen da, sind voll ausgebaut und sind fast leer. Das ändert sich zum Glück gerade.
Schöne Überschrift, 5G ist leer.
Aber wenn ich mir insbesondere die Industrie- und Geschäftskundennutzungen ansehe, den Hype, den Sie hatten den ja beschrieben, was 5G kann, wird heute überhaupt nicht abgerufen von der Industrie und auch nicht von den Geschäftskunden. Klar, da muss ich natürlich investieren. Ich brauche meistens eine Cloud-Lösung, ich muss meine Prozesse digitalisieren. Aber allein die einfachsten Cloud-Dienste, allein die 5G-privaten Netze, also dass ich sozusagen eine komplett unabhängige Infrastruktur betreibe, um hochpräzise zu fertigen oder zu produzieren oder Logistikzentren zu steuern oder den, Sie haben es ja angesprochen, den Container im Hamburger Hafen, von wo auch immer Millimeter genau steuern kann, wenn ich das möchte. All diese Anwendungen sind viel im Proof of Concept, also in der Versuchs- oder in der Testphase ausprobiert worden, aber viele von den Cases sind gar nicht in die Endproduktion gegangen oder sind auch nie wirklich marktreif geworden. Mhm. Also da haben wir noch viel Potenzial. Insofern bin ich da bei Ihnen. 6G gibt uns nochmal mehr Leistungsfähigkeit, aber ich glaube, es ist erstmal wichtig, das Potenzial von 5G jetzt auszunutzen. Die Netzabdeckung ist da, also das Trampolin, auf dem wir alle springen können und höher springen können, steht. Aber wir sehen da schon noch auch Nachfragezurückhaltung, insbesondere seitens der Industrie und der Geschäftskunden. Jetzt haben wir im Moment gerade eine schwierigere wirtschaftliche Lage. Hoffen natürlich, dass da irgendwann mal auch der Knoten platzt, dass wir die Potenziale von 5G auch abrufen.
Sie haben eben gesagt, Ihnen wäre es lieb, wenn die Frequenzen oder dass es keine neuen Versteigerungen gibt, sondern dass es eine Verlängerung gibt. Das ist natürlich immer das eine. Das andere ist natürlich, wenn man irgendwo einen neuen Mast aufstellen will, gut, das Thema Genehmigung sehen wir immer bei Windrädern, dass das immer sehr lange dauert. Es gibt natürlich dann auch noch diese bestimmte Bürgerbewegungen, die dann gerechtfertigt oder ungerechtfertigt, je nachdem, sich auch häufig einbringen und sagen, hier möchte ich bitte nichts irgendwie in meinem Vorgarten haben oder auf dem Feld, das sieht nicht schön aus. Das gibt es bei Windrädern, gibt es aber auch bei Mobilfunk. Bei 5G gab es auch mal eine Zeit lang Sorge bei manchen Menschen, dass das gefährlich sein könnte, ungesund sein könnte. Ist das eine Diskussion, die jetzt 5 Jahre alt ist und Sie würgen mich jetzt sofort ab, das Problem haben wir lange gelöst? Oder ist das was, womit Sie sich noch beschäftigen müssen?
Also ich glaube, was geholfen hat, ist einfach die Transparenz und dass wir regelmäßig die Studien auch veröffentlichen. Und die sind ja weltweit eindeutig, dass Mobilfunk wirklich wichtig ist zur Daseinsvorsorge und dass es keinerlei gesundheitsschädlichen Einflüsse gibt.
Aber hübsch ist es nicht.
Ja, auch hier arbeiten wir oft mit Städten zusammen, klar. Also uns fehlen im Moment eher Standorte in Städten, weil wir Kapazität nachbauen müssen, weil einfach in Städten noch mehr genutzt wird, insbesondere zur sogenannten Busy Hour, die in 20 Minuten beginnt, wenn ich hier auf meine Uhr schaue. Und im ländlichen Raum gibt es auch immer wieder Diskussionen und es gibt ist auch örtlich sehr unterschiedlich, ne? Also es gibt Nord-Süd. Im Norden sind die Menschen neuer Technologie mehr aufgeschlossen als im Süden in Deutschland. Das war wirklich wahr, haben wir auch so wahrgenommen. Mit wirklich kruden Thesen wurde da auch teilweise gegen 5G argumentiert. Aber wir haben heute grundsätzlich eine viel höhere Bereitschaft als noch vor 20 Jahren, wo Mobilfunk noch gar nicht so verankert war, wo Mobilfunk noch ein Luxusprodukt war mit, fast einem Euro pro Minute telefonieren. All diese Dinge haben wir hinter uns gelassen. Mobilfunk ist das Wichtigste. Also wenn Sie wenn Sie Kunden befragen, was wir auch im Rahmen des Bitkom immer wieder tun, ist das eigentlich das Wichtigste, der wichtigste Gegenstand, den Menschen mitnehmen, wichtiger noch als ihr Hausschlüssel teilweise. Also insofern, glaube ich, ist da viel passiert. Aber klar ist, uns fehlen auch noch Standorte. Deswegen ist diese Gesetzesinitiative wichtig, dass wir auch die Fläche komplett versorgen können. Wichtig ist, aufzuklären und Transparenz zu schaffen, dass das Mobilfunk nicht gesundheitsschädlich ist.
Wenn ich mal schaue, wie es so der Wirtschaft ging in Deutschland in den letzten Monaten, gerade mit der Ampelregierung, ja, gibt es ja einige Branchen, die so richtig, da ist so richtig Zunder drin, Autobranche. Ich habe so das Gefühl, Telekommunikationsbranche, die ist so durch die Jahre gewatschelt, man hat so 5G installiert und alles supi. Also könnte man jetzt so behaupten, ja, Ihnen geht's eigentlich, der Branche geht's eigentlich nicht schlecht, wenn die Auktion noch vom Tisch ist, dann ist man mit der Ampel vielleicht auch zufrieden. Also geht das bei Ihnen ein bisschen so dran vorbei, dieses ganze Theater, oder haben Sie da auch noch immer noch so ähnlich wie alle anderen Bürokratie und dies und das? Also sind es eigentlich die gleichen Themen oder dann doch andere?
Also es gab ja zu Beginn der Ampel einen, sagen wir mal so, einen hohen Elan, viele Dinge schnell zu ändern. Fakt ist, ich habe heute immer noch keine Fiktion bei Baugenehmigungen. Also wir würden uns wünschen, 99,5% aller Baugenehmigungen werden erteilt. Ist nur die Frage, wann. Und weil es sind Standards. Der Mast sieht in Thüringen genauso aus wie in NRW oder in Baden-Württemberg. Mhm. Wenn ich mir anschaue, wo wir die Fiktion jetzt wirklich haben, das heißt, wenn nach 3 Monaten keine Genehmigung da ist, darf ich auf eigenes Risiko bauen. Für die 0,5% der Fälle, die nicht genehmigt werden, sind wir da nicht keinen besonders großen Schritt weitergekommen. Einige Länder sind schon mal vorangegangen, also NRW zum Beispiel. Aber in vielen anderen Bundesländern warte ich immer noch 1,5 Jahre teilweise im Schnitt auf eine Baugenehmigung. Mhm. Und das ist eigentlich schade, weil in anderen Ländern geht das leider schneller und da nimmt leider auch keiner Rücksicht. Da hoffen wir natürlich schon, dass wir sowohl das Thema in Naturschutzgebieten als auch die Fiktion, dass die nächste Regierung hier nochmal wirklich alle Hebel in die Hand nimmt, gleich zu Beginn, um die Gesetze, die ja jetzt auch lang und leidenschaftlich diskutiert wurden, dass man die dann vielleicht mit einer neuen Bundesregierung zügig verabschiedet.
Jetzt so im letzten Abschnitt nochmal auf die Kunden zu sprechen gekommen. Was ist denn so das Argument, was Leute dazu bringt? Also erstmal sind die Deutschen, also ich zähle mich auch dazu, ich bin sehr faul. Das heißt, man so zu wechseln ist dann immer, oh Gott, jetzt muss ich irgendwo kündigen und dann gehe ich irgendwo hin. Und es ist ja auch alles einfacher geworden, ist alles nicht mehr so kompliziert. Was sind denn die Argumente, die jetzt Leuten sagen, okay, ich wechsle jetzt, ich komme jetzt zu Ihnen zum Beispiel in den Konzern. Ist es dann wirklich der Preis, die 12 € oder weniger? Sind es so Sachen, das neue tolle Smartphone besonders günstig? Sie haben, glaube ich, auch sowas wie Paystop jetzt, ne? Mit drin, können Sie gleich mal erklären, was das ist. Was ist so das Argument? Ist es der Preis oder was ist es?
Also in Summe, wenn Sie Kunden fragen, ist natürlich Netzqualität wichtig. Wir haben heute alle Netze eigentlich auf einer fast gleichen Qualität. Mhm. Und es ist das Gesamtpaket. Also ich glaube, Service ist für Kunden immer noch wichtig. Also die Hälfte unserer Kunden kauft immer noch sehr gern auch in Shops. Und lässt sich beraten mit Datenübertragungen, all den Dingen, weil es ist doch eine wichtige Entscheidung. So ein Smartphone kostet ja teilweise über 1.000 € und ist einfach eine wichtige Entscheidung. Was ist der richtige Tarif? Wie viel brauche ich wirklich? Wenn ich noch einen DSL-Anschluss dazu nehme, kann ich Geld sparen? Also ich glaube, die persönliche Beratung, obwohl es ein Commodity-Produkt ist, Mobilfunk, ist einfach wichtig. Und Preis-Leistung ist natürlich auch wichtig. Also das Gesamtpaket aus Service, Preis-Leistung und gutem Netz ist eigentlich für die meisten unserer Kunden relevant. Wir haben eine sehr hohe Kundenloyalität. Also 1% unserer Kunden pro Monat verlassen uns. Also das sind 12% der Kunden pro Jahr. Aber wenn eins dieser Elemente fehlt, merken wir das schon. Also das heißt, wir müssen uns immer wieder anstrengen, jeden Tag, dass die Kunden einen super Service in unseren Servicecentern bekommen, in unseren Shops, dass unser Netz super performt an allen Ecken und Enden und dass wir natürlich auch im Vergleich zum Wettbewerb attraktiv sind. Also deshalb haben wir Wettbewerb in Deutschland, aber es ist das Gesamtpaket und das scheint uns gut zu gelingen. Wir haben im letzten Quartal 230.000 neue Kunden gewonnen, netto. Und insofern ist das jeden Tag, müssen wir uns das Vertrauen auch erarbeiten und müssen jeden Tag besser werden.
Wo sind wir in 10 Jahren? Ja, das Handy haben wir ja schon regelmäßig immer mal tot in die Zukunft transferiert. Das gibt's bald nicht mehr. Das ist ja schon fast eine Konstante. Aber wo sind wir in 10 Jahren? Haben wir immer noch Handys? Wahrscheinlich ja, oder? Oder sehen Sie irgendwas, was da am Horizont ist, was uns das mal ablösen wird?
Brillen. Also im Moment sehe ich das nicht, weil im Prinzip fast alle Geschäftsmodelle aufs Handy ausgerichtet sind. Und wenn Sie sehen, welche Vielzahl an Applikationen Sie über das Handy abwickeln, also diese Plattform, dieses Ökosystem der Apps zu substituieren durch eine andere, fehlt im Moment die Fantasie. Mhm. Aber was Sie haben werden, ein Gesundheitsring, Sie werden mit Sicherheit auch so eine neue Brille haben, wenn Sie ins Museum gehen oder also eine leichte Brille, wo Sie aber dann zur Verbindung ein Mobilfunkgerät haben mit Antenne und Rechenleistung und auch Akku. Also das heißt, Sie werden, glaube ich, noch mehr Gadgets um sich rum haben, die sinnvoll sind. Also die Gesundheitsringe gehen ja gerade durch die Decke, wo man letztendlich eine Vielzahl an Körperdaten intelligent messen kann, dann aber doch wieder über das Handy und eine intelligente App Analysen und Ergebnisse auswerten kann. Also all diese Dinge kommen, da wird's glaube ich viel gehen. Also die reine Brille wird's glaube ich nicht sein, aber diese Hybridbrillen, die man auch im Alltag nutzen kann, da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir die nicht erst in 10 Jahren, sondern dass wir die schon in sehr naher Zukunft auch alltäglich neben unserem Handy immer mitnehmen werden.
Dann habe ich doch noch was. Wann kommen die Hologrammanrufe? So richtig.
Die wollen wir in 3 Jahren. Also wir haben ja die, also massenmarktfähig. Also es gibt sie ja, ja schon, aber man muss halt bestimmte technische Rahmenbedingungen im Moment schaffen, damit die wirklich funktionieren. Aber in 2-3 Jahren sind die möglich, sind die auch massenmarktfähig möglich, ohne dass man große Zusatzgeräte benötigt.
Oh, das von Markus Koch.
Nee, das gab es ja schon, das war ja schon mal kommuniziert, so. Aber ich hatte den Zeitraum nicht mehr im Kopf, deswegen
26.
Wollte ich dann nochmal nachfragen, wo wir bei der Zukunft sind. Von daher, dann treffen wir uns allerspätestens mit dem Hologramm das nächste Mal. Ansonsten wünschen wir eine sehr schöne Vorweihnachtszeit noch und vielen Dank.
Vielen Dank.
Vielen Dank, sehr gerne, Ihnen auch. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.